Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute spreche ich mit Ina über die Schwangerschaft und Geburt ihres Sohnes und wir holen ein bisschen aus in Inas Geschichte. Als Ina 12 Jahre alt war, ist ihr die Pille verschrieben worden, nicht etwa zu Verhütungszwecken, sondern um ihre Akne zu bekämpfen. Und Ina hatte davor erst zweimal ihre Menstruation, das heißt, ihr Zyklus war noch gar nicht ausgereift. Und als sie dann mit Anfang 20 zum Frauenarzt gegangen ist, um von der Pille zur Spirale zu wechseln, hat der Frauenarzt festgestellt, dass ihre Gebärmutter die Größe und Reife einer 12-Jährigen hat. Daraufhin hat sich Ina nach einer Ärztin umgeschaut, die ganzheitlich arbeitet und mit dieser zusammen die Pille abgesetzt und über 2 Jahre lang daran gearbeitet, dass ihr Zyklus, ihre Hormone sich regulieren und dass ihre Gebärmutter weiter ausreift. Die Ärztin hat ihr dann vorhergesagt, dass es trotzdem vielleicht etwas länger dauern könnte, bis sie schwanger wird, was dann nicht der Fall war. Ina hatte in ihrer Schwangerschaft bis zur 24. Woche mit Übelkeit zu kämpfen. Und sie hatte irgendwann das Gefühl der Panik und dachte, jetzt ist das Kind in meinem Bauch drin und irgendwie muss es ja wieder rauskommen. Und dieser Geburtsangst ist sie entgegengekommen, indem sie mit ihrem Partner zusammen einen Hypnobirthing-Kurs gemacht hat, der sie wieder total zuversichtlich gestimmt hat auf die Geburt. Und unter der Geburt hat sie eine PDA bekommen, mit der sie aber noch wunderbar stehen und gehen konnte. Und ihr Sohn ist gesund im Krankenhaus zur Welt gekommen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auch kurz sagen, mit der Pille, es ist ja leider sehr häufig, dass schon sehr junge Frauen, junge Mädchen die Pille verschrieben bekommen. Aber vielleicht hier auch nochmal der Hinweis, die Pille ist nicht entwickelt worden für 12-Jährige. Also eigentlich sollten so junge Mädchen noch gar nicht die Pille nehmen. Und für all diejenigen, die sich für hormonfreie Verhütung interessieren, wenn ich nicht gerade Geburtsgeschichten-Podcasts aufnehme, arbeite ich ja auch als Doula und Zyklusberaterin. Und als Zyklusberaterin biete ich unter anderem Kurse zur hormonfreien Verhütung an. Und ich habe da auch einen Online-Selbstlernerkurs zusammen mit meiner guten Freundin und Kollegin Eva Tetscher. In dem Kurs kannst du ganz bequem von zu Hause aus in deinem eigenen Tempo lernen, wie du deinen Zyklus beobachten, aufzeichnen und interpretieren kannst, sodass du dann ganz sicher die fruchtbaren von den unfruchtbaren Tagen in deinem Zyklus unterscheiden kannst. Den Link dazu packe ich natürlich wie immer in die Shownotes, aber jetzt erstmal viel Freude beim Zuhören von Inas Geburtsgeschichte.
Hallo und herzlich willkommen, Ina. Schön, dass du uns heute von deiner Geburt erzählst.
Hi, Tia. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Sehr gerne. Ja, ich bin Ina. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus dem schönen NRW, im Teil, also ja, aus dem Westmünsterland, sagen wir mal so, ist ja wirklich schön hier. Ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin seit 2017 und ja, ich bin verheiratet, habe tatsächlich schon einen Ehemann. Ist für mich manchmal alles noch so ein bisschen surreal. Und ja, tatsächlich ein kleines Kind, einen Sohn.
Schön. Wollen wir dann gleich mit der Geburt bzw. erstmal der Schwangerschaft einsteigen? War die geplant oder war das eine Überraschung?
Ich sage immer so schön geplant, ungeplant. Also für uns war klar, dass wenn wir geheiratet haben, wir einfach mal versuchen, ob das was wird. Also uns war von immer schon klar, dass wir gerne Kinder wollen. Für mich war aber immer auch klar, dass ich nicht schwanger heiraten möchte. Und ja, deswegen haben wir dann einfach mal begonnen nach dem ja nach der Hochzeit. Und dann hat es tatsächlich überraschenderweise schon im zweiten Zyklus auch geklappt. Da waren wir ja, sehr überrascht, da ich vorher ein paar Probleme hatte mit meiner Gebärmutter. Ich hole mal ganz kurz aus, damit man das auch versteht. Ich habe nämlich jahrelang, ich glaube 10 oder 12 Jahre mindestens, die Antibabypille halt genommen und war dann bei meinem Gynäkologen und hatte danach gefragt, ob ich einmal umsteigen könnte auf die Spirale, weil es ja für uns bewusst war, dass vor einer Hochzeit auf gar keinen Fall ein Kind entstehen sollte und da auch noch so ein Zeitraum von 3 Jahren im Raum stand, da ich noch in einer Fortbildung war. Und da sagte mir der Gynäkologe, dass das auf gar keinen Fall geht mit einer Spirale, denn meine Gebärmutter sei nicht weitergewachsen unter der Antibabypille. Und ich könnte so auch auf gar keinen Fall Kinder kriegen. Also es wäre eigentlich auch egal, ob ich jetzt die Spirale mir einsetzen lassen würde oder nicht. Es würde eh nichts passieren. Und daraufhin habe ich dann meine Gynäkologin gefunden, die auch homöopathisch, ja, also auch als Heilpraktikerin und auch viel mit Homöopathie arbeitet. Und da haben wir dann wirklich 2 Jahre lang eng zusammengearbeitet. Und bis sie mir dann sagte, ich glaube so circa 3 oder 4 Monate vor der Hochzeit, dass ich, ja, dass sie mich beglückwünscht, dass unsere Behandlung sehr erfolgreich war und dass meine Gebärmutter jetzt so entwickelt ist, wie sie sein sollte. Es sieht alles gut aus. Und wir könnten das auf jeden Fall jetzt versuchen, dann auch Kinder zu kriegen. Sie würde mir aber im Vorhinein direkt sagen, dass das mindestens bestimmt noch ein Jahr oder so dauern würde, damit sich auch wirklich die Hormone und alles eingestellt hat. Ja, und dann haben wir es ja 3, 4 Monate später versucht nach der Hochzeit und dann hat es halt direkt im zweiten Zyklus geklappt. Deswegen sage ich halt immer so schön geplant, ungeplant, weil wir sehr überrascht waren.
Okay, darf ich dazu noch kurz ein paar Fragen stellen, weil das ist natürlich
ja, ein natürlich.
Super spannendes Thema. Zum einen der Arzt, erste Arzt, bei dem du da warst, der dir das diese Diagnose gestellt hat, hat er einfach einen Ultraschall gemacht und dann gesagt, oh, die Gebärmutter sieht nicht so groß aus, wie sie vielleicht sein sollte. Und das war ja, du hast gesagt, jetzt, du bist jetzt 26 und das Ganze war noch vor der Hochzeit 2 Jahre, das heißt, du warst da wahrscheinlich so 22, 23?
Genau, also ich glaube, ich war, ja, wenn nicht sogar 21, 22, irgendwie so muss es gewesen sein, bis ich den Schritt halt zu der anderen Gynäkologin gegangen bin, hat es halt auch noch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gedauert.
Okay, aber also du warst Anfang 20 und hattest zu dem Zeitpunkt schon ungefähr 10 Jahre lang die Pille genommen. Also du hast frühes Teenager-Alter angefangen.
Genau, also mit 12 müsste ich die bekommen haben, auch eine relativ starke, ja, deutlich mit Hormonen belastete Antibabypille aufgrund der Akne, die ich damals hatte. Genau, und da habe ich halt direkt, sage ich mal, so einen Hammer bekommen. Da gibt es ja verschiedene, auch mit verschieden viel Hormonen. Und ja, das hat mir super geholfen für meine Akne, aber der Rest ist halt auf der Strecke geblieben.
Ja, und dann ganz kurz, weil ich meine, du warst 12 und dann warst du ja über die Jahre bestimmt mal irgendwann bei einem Frauenarzt zu einer Kontrolluntersuchung. Wurde da jemals die Gebärmutter genau angeschaut oder war das dann erst mit Anfang 20, dass du das erste Mal einen Ultraschall bekommen hast?
Genau, also ich hatte tatsächlich, der erste Ultraschall ist gemacht worden, als ich halt daraufhin angesprochen habe, dass ich gerne die Spirale hätte.
Okay.
Weil ich habe halt selber auch gemerkt mit der Pille, das waren halt so 2 Sachen. Einmal wollte ich ja nicht mehr diese Tabletten schlucken und es mir irgendwie ein bisschen einfacher machen. Ich sage das jetzt auch mal so, wie ich halt früher auch gedacht habe. Und zu dem anderen Zeitpunkt, da war ich schon mit meinem Mann zusammen. Also wir sind jetzt seit ja 1,5 Jahren verheiratet und seit 6 Jahren oder 6,5 Jahren sind wir ein Paar. Und er sagte auch, du hast jetzt, also ich hatte zwischenzeitlich nochmal die Pille gewechselt, weil ich dachte, ich brauche nicht mehr so viel Hormone, weil meine Akne sich gut reguliert hatte. Und da sagte er auch, bist du komisch, du bist so anders, du bist so ferngesteuert und ich weiß ich nicht. Und dann haben wir das halt vielleicht auch also erstmal darauf geschoben und ich habe mich dann auch viel belesen. Und dann kam auch erst der Schritt, dass ich gesagt habe, ich setze jetzt die Pille ab. Damit kam dann der Ultraschall und dann kam halt der Hammer bei dem Ultraschall, dass er dann zu mir sagte, ihre Gebärmutter ist überhaupt gar nicht so weit ausgereift, wie sie sein sollte. Eigentlich ist die da stehen geblieben, wo wir angefangen haben, ihnen die Antibabypille zu verabreichen. Und dann müsste die auf einem Stand gewesen sein, wo ich 12, 13 war.
Unglaublich. Also ich meine, es ist eine eher seltene Nebenwirkung der Pille, aber es passiert schon, dass einfach ja der Körper, weil er ja sozusagen in dem Moment, wo du anfängst, die normalen Hormone des Körpers auszuschalten und mit künstlichen Hormonen zu regulieren, dann sagt er einfach, okay, jetzt muss ich nichts mehr tun und ja, hört auf zu wachsen.
Genau.
Unglaublich. Und ich, aber sozusagen, wie gesagt, es passiert, glaube ich habe leider die Statistiken dazu nicht, es ist eher eine seltene Nebenwirkung, aber kann natürlich passieren, gerade bei Frauen, die schon sehr jung oder bei jungen Mädchen, die die Pille nehmen. Und weil die Ärzte ja wissen, dass sowas passieren kann, bin ich schockiert, dass dann nicht mal alle 2 Jahre mit dem Ultraschall nachgeschaut wird,
Ja,
wie
also
es sich
ich glaube
entwickelt.
auch, wenn man das ein bisschen früher gemacht hätte, dann ja, hätte ich vielleicht das Ganze dahinterher nicht gebraucht, ne?
Ja, was war denn das Ganze hinterher? Du hast dann die Ärztin gewechselt, hast die Pille abgesetzt. Wie ging es dir mit dem Absetzen der Pille und dann mit auf einmal einem natürlichen Zyklus, den du ja seit du 12 Jahre warst und wahrscheinlich als du 12 warst, vermute ich, wann hast du deine erste Periode?
Ja, mit 12, 12,5 muss das dann gewesen sein, vielleicht auch 13. Also ja, ich habe die halt einmal gehabt oder zweimal und dann habe ich auch direkt die Pille bekommen.
Mitbekommen. Das heißt, dein Zyklus hatte noch gar nicht die Chance, sich irgendwie zu regulieren, sich einzupendeln. Wie ging es dir dann mit Anfang 20, als du die Pille abgesetzt hast?
Schrecklich tatsächlich. Also mir ging es überhaupt nicht gut. Ich hatte also ein Hormonchaos. Das war, ja, weiß ich nicht. Also kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Ich habe mich selber noch mal komplett neu kennengelernt. Ich musste meinen Zyklus überhaupt erst mal kennenlernen. Das war mit ganz viel Spannung verbunden. Ich habe teilweise Zyklen von 45 Tagen gehabt. Ja, dann auch mit einer, sage ich mal, relativ leichten Periode und dann auch die ganze Zeit das Gedankenkarussell dabei. Entwickelt sich die Gebärmutter denn jetzt weiter? Und weil wir das ja auch alles homöopathisch versucht haben. Ich musste aber wirklich sagen, ich hatte eine ganz verständnisvolle Gynäkologin dabei, die ja wirklich in allen Richtungen geschaut hat, die auch ganz oft nochmal einen Ultraschall gemacht hat, einfach um mir immer mal wieder ein Update zu geben, weil ich natürlich auch daran interessiert war, wie es jetzt mit meiner Gebärmutter aussieht und die auch zu jeder Zeit mir nochmal einen Termin gegeben hat, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, irgendwas läuft nicht richtig. Weil dieses ganze Hormon auf und ab und Hormone bilden und einen Zyklus irgendwie zu bekommen, das war schon sehr anstrengend. Und sie hat mich da wirklich toll unterstützt, dass wir dann wirklich nach 2 Jahren circa auch auf den Zyklus mit 32 Tagen meistens gekommen sind. Ich habe dann auch ja, jeden Morgen meine Temperatur auch gemessen, um einfach meinen Zyklus noch besser kennenzulernen. Und ja, dass ich tatsächlich nachher, nach diesen 2 Jahren auch sagen konnte, ich werde nie wieder Hormone zur Empfängnisverhütung zu mir nehmen und werde auch weiterhin mit der Temperaturmethode halt verhüten, weil das so gut geklappt hat und ich dann nach diesen 2 Jahren auch einfach wusste, wie ich, also dass ich auf meinen Körper hören kann, dass der mir Signale gibt, wo ich dann sagen kann, okay, in dem Zyklus bist du jetzt und du kannst dir selber vertrauen.
Ganz kurz, misst du nur die Temperatur oder beobachtest du auch den Zervixschleim?
Nee, ich messe tatsächlich
Mit
nur die
nur die Temperatur.
Temperatur, also beziehungsweise ich beobachte auch den Zervixschleim, aber ich fühle jetzt nicht unbedingt nach direkt, sondern eher das, was mir der Körper halt zeigt, was man so halt sehen kann.
Genau.
Genau.
Ja, was ja völlig ausreichend ist. Man muss nicht quasi intern den Schleim rausholen, sondern man kann tatsächlich
Ja,
schauen,
genau.
was auf dem Toilettenpapier landet. Genau, weil die Temperaturmethode alleine, das sage ich immer gerne dazu, nur die Temperaturkurve ist keine verlässliche Form der Verhütung. Aber wenn man die symptothermale Methode anwendet, also Temperaturkurve in Kombination mit dem Zervixschleim oder der Zervixposition, dann kann man ganz sicher verhüten. Und eine andere Frage hatte ich gerade noch, genau die Akne. Hattest du damit noch Probleme mit deiner Haut, als du die Pille dann abgesetzt hast?
Ja, also da ist tatsächlich alles wiedergekommen. Ich sage immer so schön, ich sah wirklich aus, wie bevor ich sie genommen habe. Mein ganzes Gesicht, mein ganzer Rücken, ne, das war natürlich auch schwierig für mich dann mit 23, 24, das nochmal alles durchzumachen. Das hat sich aber tatsächlich dann auch eingestellt. Also Ich habe immer noch eine Akne, aber nie mehr so, dass ich sagen würde, ich muss da jetzt noch mal entgegensteuern oder so. Also das ist jetzt so, wo ich mich mit wohlfühle. Es gehört einfach zu mir und ja.
Ja, und ich finde es einfach immer wieder so erstaunlich, weil das berichten die Frauen, gerade die, die die Pille verschrieben bekommen wegen der Akne, es löst ja das Problem nicht. Ja, die Pille unterdrückt nur die Symptome und schiebt das Problem auf, weil sobald man die Pille absetzt, kommt die Akne eigentlich wieder. Und dann reguliert sich es irgendwann wieder, dann geht der Körper durch diesen Hormonwirbel, den er einmal durchleben muss, und dann pendelt sich's ein.
Genau.
Die Pubertät verschoben.
Ja, das stimmt.
Okay, jetzt kommen wir wieder zum Punkt nach der Hochzeit. Ihr habt dann versucht, schwanger zu werden, und im zweiten Zyklus hat es dann gleich geklappt. Dadurch, dass du deinen Zyklus nach der langen Zeit schon so gut kanntest, hast du schnell gemerkt, dass du schwanger bist, oder habt ihr einen Schwangerschaftstest gemacht? Was war so dein erstes Anzeichen?
Tatsächlich habe ich irgendwie so innerlich gedacht, irgendwas ist komisch. Und ich habe dann auch immer auf meine Temperaturkurve so ein bisschen geguckt und habe dann so gedacht, irgendwie sieht die so ein bisschen anders aus, ne? Also ich hatte über eine längere Zeit höhere Temperatur und habe das dann mal so ein bisschen verglichen, habe mir da aber nicht wirklich Gedanken beigemacht, weil ich halt gedacht habe, na gut, die Ärztin hat gesagt, ne, das dauert noch halt alles. Ja, und dann irgendwann fing das dann an. Ich glaube, so lass 5, 6 Tage nach meinem Eisprung gewesen sein, dass ich so richtig schmerzende Brüste hatte. Und da habe ich auch noch zu meinem Mann gesagt, ich so, irgendwas ist komisch, weil ich oft schmerzende Brüste hatte, wenn meine Periode einsetzt. Aber so kannte ich das nicht. Also, dass ich nicht mehr liegen konnte, nicht auf der Seite, oder ich bin ein totaler Bauchschläfer. Das ging auch nicht mehr. Also, das war irgendwie total komisch. Und dann habe ich einfach gedacht, ja gut, du hast die Teste in der Schublade liegen, mach doch einfach mal so einen Frühtest. Und da habe ich gedacht, das kann ja auch gar nicht sein. Und bin dann auf Toilette gegangen, und das weiß ich noch, habe dann diesen Test gemacht und bin dann duschen gegangen und habe den Test einfach auf dem Waschbecken liegen lassen und habe gedacht, ja, guckst du gleich drauf, wenn du aus der Dusche kommst, das wird ja nichts sein. Und ich merkte aber schon unter der Dusche, dass ich gar nicht so die Blicke von diesem Test ablassen konnte. Ich hatte immer so das Gefühl, du musst da jetzt hingucken. Und ich bin eigentlich so ein ganz gemütlicher Duscher und habe gedacht, nee, so jetzt schnell die Haare waschen und alles machen und wieder raus. Ja, und dann guckte ich hin und habe gedacht, nee, das gibt's doch nicht, da sind doch 2 Striche. Und ja, daraufhin habe ich, glaube ich, die ganze Schublade leer geräumt, was ich da alles an Testen hatte. Ich hatte halt ganz viele, ja, so günstige Tests mir irgendwann mal bestellt und habe gedacht, ja, mein Gott, einfach mal zur Sicherheit. Und ich glaube, ich habe 6 oder 7 Tests gemacht, und die wurden mit jedem Mal so ein bisschen deutlicher, und bin dann tatsächlich noch hier zur Drogerie gefahren und habe da halt auch noch einen Test geholt, der mir dann wirklich anzeigt, ja oder nein. Ja, und dann war ich schwanger. Genau.
War dein Mann dabei, oder hast du ihm
nee,
das später gesagt?
Genau, ich war drauf und dran. Ich hatte die ganze Zeit das Handy in der Hand, ihn anzurufen. Habe gedacht, mein Gott, nee, das ist aber irgendwie, boah, du kannst es kaum aushalten, aber nee, du möchtest das persönlich machen. Und war dann auch schnell abgelenkt. Ich musste dann zum Spätdienst und bin dann auch los und habe dann aber vorher noch schnell für ihn so einen kleinen Strampler besorgt und hatte da gar nicht drüber nachgedacht. Er schrieb mir dann abends, du weißt ja, dass ich heute Heißluftballon fahren mit meinem Vater bin. Wir lösen heute das Geschenk ein. Ja, und da habe ich nur so gedacht, okay, wie lange mag das wohl dauern? Und ich weiß noch, dass ich ganz aufgeregt ab, glaube ich, 21 Uhr im Bett saß und gewartet habe, dass er nach Hause kam. Und es war dann 23.30 Uhr, dass er dann endlich kam. Und dann auch sofort zu mir sagte, du, ich gehe erst duschen, ich habe noch eine Sektdusche bekommen. Und ich weiß jetzt noch, wie er roch halt, weil der kam schon in die Tür rein, und ich habe gedacht, boah, was riecht das hier nach Sekt? Das ist ja eklig. Und da habe ich gesagt, ja, du bist wirklich schwanger. Also, dass man das so krass direkt riecht, war mir nicht bewusst. Und ich wollte auch gar nicht, dass er zu mir kam und mir erstmal Hallo sagt. Ich so, nee, geh bitte sofort in die Dusche. Ja, und dann kurz vor Mitternacht kam er dann auch aus der Dusche raus und sagte, was ist denn da für eine Tüte? Ich so, ja, guck mal da rein. Ja, und dann haben wir uns natürlich auch total gefreut. Und er war auch sehr, ja, sehr erstaunt, dass das schon geklappt hatte.
Schön. Außer den schmerzenden Brüsten, hattest du noch andere Schwangerschaftsanzeichen oder Symptome in der Frühschwangerschaft?
sehr, sehr starke Müdigkeit. Also das war für mich eh immer schon eine Qual. Ich arbeite ja oder habe zu dem Zeitpunkt im Schichtdienst gearbeitet, morgens um 5 oder 4:30 aufzustehen. Aber das war wirklich, also ich bin fast nicht aus dem Bett gekommen und auch über Tag, wenn ich dann meinen Frühdienst geschafft hatte, ich bin noch relativ lange arbeiten gegangen oder meinen Spätdienst, ich bin sofort, ich brauchte gar nicht mehr mich auf die Couch setzen und erstmal ankommen. Ich habe mich wirklich nur ausgezogen, Zähne geputzt und bin ins Bett gegangen. Und ich habe, also mein Mann sagt auch immer, wie ein Bär im Winterschlaf. Die ersten Wochen.
Wie war das in deinem Beruf? Konntest du den sonst normal weiter ausführen? Weil ich weiß, dass in manchen medizinischen oder auch Pflegeberufen, wenn man irgendwie vielleicht Menschen heben muss, dass man dann als Schwangere dort nicht mehr arbeiten kann.
Genau. Ich bin auch mit der 11. Woche ins Beschäftigungsverbot gegangen. Aus dem Grund, auch weil man das ja, weil man dann nicht mehr darf. Also sobald der Arbeitgeber davon weiß, muss man ja ins Beschäftigungsverbot geschickt werden. Mir hat die Arbeit aber ganz gut getan, einfach aus Ablenkung, weil dann irgendwann auch die starke Übelkeit und auch zeitweise Erbrechen dazu kam. Und dass ich dann da tatsächlich 2, 3 Mitarbeiter und auch einer meiner besten Freundinnen, mit der ich zusammengearbeitet habe, Bescheid gesagt habe, dass ich schwanger bin. Und ja, die haben das wirklich total toll gemacht. Und ich musste gar nichts sagen. Die wussten halt, okay, wenn der Patient oder die Patientin da irgendwie für mich gefährlich werden könnte, weil ich auf einer Geriatrie gearbeitet habe, wo man auch schon mit älteren Patienten arbeitet, die auch schon mal demenziell verändert sein können. Und das ist ja dann nicht immer alles so planbar. Haben die mir das ohne ein Wenn und Aber oder irgendein Nachfragen abgenommen. Also das war wirklich toll, dass ich dann so da noch arbeiten konnte.
Und du hattest ja schon deine tolle Ärztin. Wann bist du zu der gegangen?
Ich glaube, mit der, ja, es müsste, also ich habe angerufen direkt nach dem Test und dann musste ich so circa 2, 3 Wochen warten. Und ich meine, das musste die 7. Woche gewesen sein. Genau, dass sie dann einen Ultraschall gemacht hat. Da war aber leider eine Vertretungsärztin da gewesen. Oder was heißt Vertretungsärztin, die auch einmal wöchentlich in der Praxis arbeitet, sonst Oberärztin in einer Kinderklinik ist. Und ja, das war nicht so schön tatsächlich, weil das Herz wohl noch nicht zu sehen war, dass das schlägt. Oder noch nicht so richtig und sie mir damit noch gar nicht irgendwie, ich hatte so eine Erwartungshaltung, dass sie jetzt sagt, Glückwunsch, sie sind schwanger und hier den Mutterpass und tschüss, ne? Und dann sehen wir uns jetzt regelmäßig. Das war aber nicht so. Sie sagte dann eher so, ja, da ist eine Fruchthöhle zu sehen, aber ich kann Ihnen noch nicht wirklich jetzt sagen, dass Sie schwanger sind und hat mich damit dann gehen lassen. Und da musste ich tatsächlich 4 Wochen warten bis zu dem nächsten Ultraschall. Aber zwischenzeitlich hatte ich halt so starke Übelkeit und vermehrtes Erbrechen und auch immer mal wieder ziehen im Unterleib und tatsächlich auch rötlich bis bräunlichen Ausfluss, wo ich mir dann ziemliche Gedanken gemacht habe, weil ich das nicht unterscheiden konnte, ob das irgendwie Blutungen sind oder nicht, dass sie dann in der 8. Woche nochmal einen Ultraschall machte und da war dann auch das, man sehen konnte, dass das Herz hinschlägt und ich auch meinen Mutterpass bekommen habe und damit dann deutlich beruhigter war.
Ja, und die Übelkeit, so lästig sie ist, kann ja in solchen Fällen auch manchmal ganz gut sein, weil man denkt, okay, solange mir übel ist, bin ich schwanger.
Genau, das sagte sie mir dann auch, ne? Seien Sie froh, dass Ihnen übel ist auf der einen Seite. Ich weiß, das ist nicht schön, dadurch merken Sie, dass halt die Hormone auch nochmal ansteigen. Und ihr Körper auch auf jeden Fall möchte, dass dieses Baby bei ihnen bleibt. Und deswegen haben sie diese Übelkeit. Genau. Ja.
Hast du dich zu dem Zeitpunkt dann auch schon nach einer Hebamme umgeschaut? Oder hast du das später gemacht? Hattest du überhaupt eine Hebamme?
Genau, ich hatte eine Hebamme. Und ich habe mich tatsächlich auch direkt nach dem positiven Test und dem ersten Frauenarztbesuch, also dem ersten Ultraschall, auf die Suche gemacht, weil man mir auch aus allen Kreisen sagte, such dir sofort eine, sonst kriegst du keine mehr. Und da hatte ich aber tatsächlich auch Glück und habe meine Wunschhebamme bekommen, die mich dann die ganze Zeit vorher und auch danach betreut hat.
Super. Du hattest schon erwähnt, dass du ab der 11. Woche dann ins Beschäftigungsverbot gegangen bist, aber dass dir eigentlich das Arbeiten bis dahin ganz gut getan hat, weil es so ein bisschen auch Ablenkung war. Wie ging es dir dann ab der 12. Woche, wo du nicht mehr gearbeitet hast?
Das war tatsächlich schrecklich, muss ich wirklich sagen. Also sagt auch mein Mann und meine Freunde immer wieder, wir haben dich gar nicht wiedererkannt. Ich bin eigentlich, ja, ich habe immer Power und aber es war gar nichts mehr. Die Couch und ich waren eins, die Toilette und ich waren eins. Ich wollte nichts essen und ich bin eigentlich totaler Genussmensch da auch. Das auch wirklich schon, ja, wenn ich mal gesagt habe, boah, ich habe irgendwie Lust, gab es so eine Situation, dass ich gesagt habe, ich hätte gerne eine Fanta und da hat gerade mein Ehemann eine Nachricht ausgetauscht mit dem jetzigen Patenonkel und wirklich 2 Minuten später standen eisgekühlte Fanta vor der Tür. Also das war total cool. Aber diese Übelkeit und die Müdigkeit haben sich tatsächlich bis in die 24. Schwangerschaftswoche fortgezogen und das hat mich total ausgelaugt.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Wie hast du dich denn dann auch zusammen mit deinem Mann auf die Geburt vorbereitet und was war vielleicht auch so dein Wunsch für die Geburt?
Genau, also mir war ganz wichtig, ich hatte irgendwann das Gefühl, okay, das Baby ist jetzt in dir drin, aber es muss auch irgendwann mal wieder raus. Wie machst du das? Und ich habe in meiner Ausbildung auch da viel mitbekommen von Geburten. Und ich durfte auch schon mal bei einer Sektio zugucken. Und ja, irgendwie war das alles so in meinem Kopf, aber nicht richtig geordnet. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt, wir müssen irgendwas machen, dass ich mit diesen Gedanken besser zurechtkomme. Und auch die Schwangerschaft noch besser annehmen kann, zu sagen, du machst das schon, also das wird schon, du kriegst das schon hin, dieses Kind zu gebären. Das haben ja Millionen von anderen Frauen schon geschafft, warum solltest du das nicht schaffen? Aber ich hatte innerlich halt ab einem gewissen Zeitpunkt, ich meine, das muss so um die 16. Woche rum gewesen sein, einfach eine Panik, dass ich das nicht schaffen würde. Und ja, dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs. Habe das auch mit meiner Hebamme besprochen. Ich habe gesagt, ich kann mir das nicht anhören, wenn dann irgendwelche, also es muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich kann das dann nicht noch hören, dass es dann, weiß ich nicht, eine Sauglocke gibt, eine kleine Sauglocke, eine Zange und so. Das wollte ich gar nicht alles wissen. Und ich habe ja gelernt, in der Zeit, wo ich die Pille ja abgesetzt hat, auf meinen Körper zu vertrauen. Und dieses Gefühl wollte ich auch für die Geburt haben. Ich wollte mir selber vertrauen, dass ich das schaffe und dass ich das auch mit meinem Mann zusammen schaffe. Und ja, er ist ein total entspannter Kerl und auch, war auch total euphorisch und meinte, ja, wir machen das schon. Also ich weiß gar nicht, also ich kann diese Panik, also ich sehe sie dir an, aber ich kann sie nicht nachvollziehen, weil ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem Hypnobirthing-Kurs. Weil ich gedacht habe, ich brauche irgendjemand, der mich unterstützt in diesen Gedanken. Und ja, dann haben wir tatsächlich hier in der Nähe jemanden gefunden und sind dann da auch hingefahren und hatten 3 Sitzungen. Und nach der ersten Sitzung, wo wir zusammen über meine Gedanken gesprochen haben und diese dann nach 3 Stunden circa mit einer Hypnose abgeschlossen haben, bin ich aus diesem Raum gegangen. Ich finde dieses Gefühl immer noch unbeschreiblich und habe zu meinem Mann gesagt, ich weiß gar nicht, warum wir hier sind. Weil ich muss wirklich sagen, das machen wir locker. Also ich habe gar keine Panik mehr, gar keine Angst mehr. Ich hatte eher Angst danach vor dem Gefühl, dass es vielleicht nochmal diese Panik wiederkommen könnte. Also dieses, ich schaffe das nicht. Aber das Gefühl kam die ganze Schwangerschaft über nicht mehr wieder. Ich war so im Reinen mit mir und so vertraut, dass ich das auf jeden Fall schaffen werde. Und das war gar kein Problem mehr für mich.
Oh, das klingt total schön.
Ja, das war auch, ich fand das auch richtig toll, dass mein Mann auch diesen Kurs noch mitgemacht hat und auch diese Hypnosen und alles mit mir gemacht hat. Einfach sagte er auch, ihm war das wichtig, dass er mit mir auf einer Ebene ist, dass er das besser nachvollziehen kann, was ich fühle und warum ich das fühle und ja, welche Wege wir gehen. Und ja, wir waren uns nachher immer einig, ohne dass wir über irgendwas gesprochen haben. Und das hat sich wirklich die ganze Schwangerschaft und die ganze ja, Geburt über ja, durchgezogen. Das war total toll.
Wie habt ihr euch denn für den Geburtsort entschieden?
Also für mich war schon immer klar, dass ich tatsächlich in dem Krankenhaus entbinden werde, wo ich arbeite. Ich muss leider dazu sagen, ein Monat nach meiner Entbindung haben die den Kreißsaal schließen müssen oder haben die den Kreißsaal geschlossen. Das fand ich sehr traurig. Aber ja, für mich war das einfach klar, dass ich da entbinden möchte. Und auch, es gab für mich keine ersichtlichen anderen Möglichkeiten. Also ich hatte so, meine Hebamme hat keine Hausgeburten oder so begleitet. Dann hatte mein Mann mich darum gebeten, keine ambulante Geburt zu machen, weil es halt unser erstes Kind ist. Und für mich war das vollkommen in Ordnung, um ihm da auch selber ein bisschen Sicherheit zu geben. Und dann ist die Entscheidung halt gefallen, dass wir ja zu meinem, ja, in unser Krankenhaus beziehungsweise zu meinem Arbeitsplatz sozusagen auch gehen und dann da entbinden werden.
Okay. Wie ging es dir denn dann in den letzten Tagen und auch Wochen vor der Geburt? Und wann ging dann die Geburt los? In der wievielten Woche warst du und wann wusstest du, okay, jetzt ist wirklich der Startschuss?
Also ich hatte die letzten Wochen mehr, tatsächlich war das eigentlich ganz schön. Mir war bis letztes Jahr Heiligabend wirklich zum Brechen schlecht, ne? Also das war auch mit zunehmender Schwangerschaftswoche wurde mir, ja, hatte ich mehr Übelkeit und ich hatte auch ja mehr, dass ich erbrechen musste und alle haben mir gesagt, irgendwann hört das schon auf. Und es kam immer mehr Fragen, mein Gott, ist dir denn immer noch schlecht? Es müsste doch mal langsam aufhören. Da habe ich mir immer gedacht, ja, das weiß ich auch, würde ich mir auch wünschen, tut es aber nicht und ich kann jetzt nichts dran ändern. Und dann irgendwann mit dieser Einstellung ist dann tatsächlich war das, haben wir uns am ersten Weihnachtstag in einer etwas größeren Gruppe getroffen und für mich war das ganz schlimm, andere Menschen um mich herum zu haben, wenn die gegessen haben. Und da habe ich gedacht, boah, das wird der absolute Horror für mich, habe ich zu meinem Mann gesagt. Es kann sein, dass ich wieder die ganze Zeit nur im Wintergarten verbringe, weil ich kann nicht sehen, wie jemand anders da einen Kuchen isst oder irgendetwas. Und ja, dann sind wir hingefahren und ich hatte auf einmal, ich weiß nicht warum, gar kein Problem mehr damit. Es sah alles total ansprechend aus. Ich habe auf einmal konnte ich essen. Ich habe meinen Mann angeguckt, ich habe gesagt, ich habe immer noch Hunger, ich möchte noch was essen. Und ich weiß nicht, wie viele Stücke Kuchen, Torte ich gegessen habe, Schnittchen und was weiß ich nicht alles. Und ab da war es auch weg mit der Übelkeit. Und dann habe ich halt immer noch so ein bisschen gedacht, kommt das nochmal wieder? Nein, es kam nicht mehr wieder. Es kam dann Sodbrennen, aber ich konnte auf einmal alles genießen. Ich war auch nicht mehr müde. Ich konnte alles wieder so machen, wie ich wollte. Und dann, ja, ist einfach, sage ich mal, im Prinzip nur noch der Bauch gewachsen. Und ich wurde wieder ja, mobiler und das war einfach nur noch schön. Ich hatte dann so ab der 24. Woche bis zur 32. Woche konnte ich das wirklich genießen und hatte dann schon ab der 32. Woche immer mal wieder Übungs- oder Senkwehen. Vor allen Dingen, ich bin zum Schluss sehr viel spazieren gegangen und habe meine Runden gedreht. Wir haben hier in der Nähe einen See, da kann man sehr schön laufen. Und ja, habe dann immer meine Kopfhörer in den Ohren gehabt, habe Podcasts gehört und ja, bin dann gelaufen und teilweise musste ich wirklich stehen bleiben, habe gedacht, boah, das zieht schon ordentlich und es drückt und ja, weiß ich nicht. Also es war, das war dann tatsächlich schon wieder etwas unangenehm, aber mir ging es auch psychisch so dann einfach besser, weil ich das nicht mehr diese lähmende Müdigkeit hatte. Und dann hatte ich, ja, unser Sohn war ja sehr aktiv schon im Bauch, dass ich tatsächlich in den letzten 6 Wochen nochmal 3 verschiedene Lagen des Kindes hatte. Ich hatte über 1,5 Wochen eine Querlage, sehr unangenehm von unserem Sohn. Dann hat er sich nochmal wieder gedreht in Beckenendlage und ich habe gedacht, oh Gott, du willst doch spontan entbinden und das wäre bei uns in dem Krankenhaus nicht möglich gewesen, dass ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch gesagt habe, na gut, ich will aber unbedingt hier entbinden. Wenn die das nicht spontan entbinden, dann muss es halt ein Kaiserschnitt werden. Und habe immer wieder gesagt, bitte dreh dich, so unangenehm es auch ist. Und er hat sich dann tatsächlich in der ich glaube, 39 plus 0 oder 39 plus 1, da müsste ich nochmal in meinen Mutterpass schauen, wieder in Schädellage gedreht, dass er wieder mit dem Köpfchen unten lag. Und dann war ich total euphorisiert und habe gedacht, nee, jetzt hat er gar keinen Platz mehr, der wird sich nicht nochmal drehen. Und bin dann auch vermehrt wieder meine Runden gelaufen mit starken Senkwehen und Übungswehen. Und das hat sich aber tatsächlich noch gezogen bis in die 42. Schwangerschaftswoche. Also ich bin 7 Tage über Termin gegangen und bin dann tatsächlich eingeleitet worden auf dem Grund, dass ich weniger Fruchtwasser hatte und auch eine über Termin entsprechend verkalkte Plazenta. Also sie wäre schon verkalkter gewesen, als sie hätte sein sollen. Und dann war auch wohl in den letzten CTG-Aufnahmen zu sehen, dass der Kleine sehr schläfrig war zum Schluss. Also der hatte kaum Wachphasen während des CTGs, dass sie dann auch beschlossen haben. Und ich war damit auch einverstanden zu sagen, wir leiten ein, weil mich das selber auch beunruhigt hat, dass er so schläfrig gewesen ist. Und somit bin ich dann bei ET plus 7 ins Krankenhaus gegangen, habe uns ein Familienzimmer gebucht. Es war für mich sehr wichtig, dass mein Mann dabei ist, weil man ja auf manche Sachen hört man gar nicht mehr so richtig. Und mir war einfach wichtig, dass da noch jemand zuhört. Und dass, falls ich auch mal irgendwie wieder einen Panikanfall oder so bekomme, dass dann er dabei ist. Und das war auch wirklich die beste Entscheidung. Er war dann die ganze Zeit bei mir. Und ich habe dann an dem Tag, ich weiß noch, dass das ein Donnerstag war, auch direkt Tabletten zur Einleitung bekommen.
Eine Tabletten bekommen, was hast du bekommen? Zytotec, oder?
Genau. Mhm. Habe ich bekommen, weil ich auch ein allergisches Asthma habe. Und da wollten die nicht mit Zäpfchen einleiten, weil das dann wohl nicht kontraindiziert ist.
Ah, Aufspritz habe ich noch nie gehört.
Ja, haben sie mir gesagt, das würde dann nicht gehen. Ich müsste dann Tabletten nehmen. Und habe ich dann auch gemacht. Und wir sind auch ganz langsam angefangen. Ich habe auch erst mal einmal 25 Milligramm bekommen, also eine Tablette. Und habe dann auch prompt, ich hatte vorher schon tatsächlich auf dem CTG sichtbare Wehen, aber wirklich nur ganz vereinzelt. Und habe dann prompt aber auch darauf reagiert und hatte schon direkt richtige Wehen. Also ich konnte die super veratmen und habe dann gedacht, gut, vielleicht hättest du die Tablette auch gar nicht nehmen müssen. Vielleicht ist das jetzt auch einfach seine Zeit. So war so mein innerlicher Gedanke. Und da musste ich ja alle 4 Stunden wieder ans CTG, was jetzt im Nachhinein auch einfach nachher noch das Schlimmste für mich war. Aber die müssen ja irgendwas, wenn die Tabletten geben, auch nachweisen können. Und dann hatte ich nach 4 Stunden immer noch Wehen und wir sind gelaufen und gelaufen und haben uns einen schönen Tag gemacht. Aber es wurde nicht mehr, aber es wurde auch weniger. Und ich habe dann die nächsten 2 Tabletten auch abgelehnt zur Einleitung, weil ich gesagt habe, ich habe Wehen, ich brauche keine Tabletten mehr. Also, ne, es ist ja. Und dann abends gegen 18 Uhr wurden die Wehen ein bisschen weniger. Und da sagte die Oberärztin zu mir, dass sie mir gerne noch eine Tablette jetzt geben würde. Und dann würden wir sonst eine Pause machen, dass ich noch eine erholsame Nacht haben könnte, falls er sich jetzt nicht wirklich von selber auf den Weg machen wollte. Und damit war ich dann auch einverstanden, habe die Tablette dann noch genommen, aber hatte dann auch prompt, würde ich sagen, 2 Stunden später gar keine Wehentätigkeit mehr. Also nicht, dass ich sagen könnte, ich würde noch was merken. Und bin dann auch eingeschlafen und total erschrocken, nächsten Morgen um 6.30 Uhr wach geworden. Ich habe meinen Mann angeguckt, ist das Kind schon da? Und dann sagt er, nee, du hast die ganze Nacht geschlafen. Ich so, ja, irgendwie sind die ganzen Wehen schon wieder weg. Und das hat mich dann erstmal so ein bisschen verwirrt, weil ich hatte ja davor den Tag Wehen und bin dann erstmal duschen gegangen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Und bin aus der Dusche raus und hatte direkt so ein inneres Gefühl, der kommt heute. Ich weiß nicht, das kam irgendwann einfach. Ich war so euphorisiert und wusste, der kommt heute. Und bin dann auch zu meinem Mann gegangen. Ich so, du, unser Sohn kommt heute. Und sagte er auch, ja, wenn du das Gefühl hast, dann wird das auch so sein. Dann gucken wir mal, wie wir den Tag so gestalten können. Und dann kam die Hebamme und sagte zu mir, du mach dir keine Hoffnung, der wird heute nicht kommen. So eine Einleitung, das dauert immer 3 bis 5 Tage. Und da war ich dann so ein bisschen, einerseits geschockt, weil ich so dachte, aber dein Körper sagt dir doch gerade irgendwie was anderes. Und dass mir auch vorher keiner gesagt hat, dass eine Einleitung so lange dauern könnte, dann hätte ich ja, wäre ich wahrscheinlich vom Kopf auch ein bisschen weniger aufgeregt gewesen. Ja, und dann war es dann aber tatsächlich so, dass wir dann weitergemacht haben mit der Einleitung und ich aber im Hinterkopf immer noch dieses Gefühl hatte. Das war irgendwie so eine Wärme in mir, dass ich sagte, okay, Ina, es dauert nicht mehr lange und dann bist du Mama. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, nimm das Gefühl einfach mal mit. Und dann habe ich tatsächlich morgens um 8, glaube ich, waren das, 2 Tabletten bekommen, keine Wehe zu sehen. Um 12 2 Tabletten, auch keine Wehe zu sehen. Dann um 16 Uhr 2 Tabletten, dann bin ich aus dem Kreißsaal gegangen, ohne Wehen. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du, ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt, aber wir müssen jetzt zum Bäcker gehen, ich brauche einen Donut. Ich hatte da so total Lust drauf. Und wir sind dann die Krankenhausauffahrt runter und wollten über den Zebrastreifen gehen und der Bäcker ist vielleicht 200 bis 300 Meter vom Krankenhaus entfernt. Und dann sagte mein Mann, warum kommst du nicht? Ich so, ich kann nicht laufen, es tut unwahrscheinlich weh. Und das war wirklich mit einem Mal eine Wehe, da habe ich gedacht, boah, okay, wenn das jetzt nochmal kommt, dann werden das wohl Wehen sein. Und tatsächlich war es dann so, dass ich direkt alle 2 Minuten Wehen hatte, circa ab 16.45 Uhr muss das circa gewesen sein. Und mein Mann sagte dann, okay, sind das Wehen? Ich so, ja, ich glaube schon. Lass uns noch mal ein bisschen abwarten, noch mal spazieren gehen. Auch mein Donut essen sozusagen. Und das alles noch in Ruhe. Und wir gehen noch mal auf dem Zimmer zurück. Und dann gehen wir in den Kreißsaal. Und ja, ich habe dann tatsächlich auch diesen Donut gar nicht mehr gegessen, weil ich irgendwie nicht mehr wollte. Und bin dann, wir sind, glaube ich, noch 1,5 Stunden bis 2 ungefähr auf dem Flur hin und her. Und ich habe noch mal ein paar Nachrichten verschickt und sowas alles. Und dann hatte ich irgendwie so einen Druck nach unten und bin auf die Toilette gegangen. Und dann habe ich gedacht, boah, die ist jetzt die Fruchtblase geplatzt, weil das so ein, ja, weiß ich nicht, also als ja so ein Druck, der weggegangen ist auch. Und guckte dann war es aber tatsächlich nur der Schleimpropf. Und ich hätte niemals im Leben gedacht, dass ein Schleimpropf so groß ausfallen könnte.
Wie groß war er ungefähr?
Der war riesig. Also ich weiß gar nicht, der war ja ein bisschen langgezogen auf dem Toilettenpapier. Also ich würde wohl sagen, so diese 2 Toilettenpapier und dann halt in der Mitte so ein richtiger, ja, so ein richtiger Propf, so ein kleiner Ball, so.
So groß wie ein 2-Euro-Stück.
Ja, ich würde schon fast sagen 2 Tischtennisbälle.
Okay, ja.
Also das war schon auch leicht blutig so und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt der Schleimpropf und du hast Wehen, dann hat dich dein Gefühl nicht getäuscht. Du wirst jetzt in nächster Zeit Mama. Und dann bin ich mit diesem Gefühl zurück ins Zimmer und habe zu meinem Mann gesagt, du, der Schleimpropf ist jetzt weg. Und er war immer sehr interessiert an allem. Dann habe ich noch gefragt, ob er ihn noch sehen möchte und keine Ahnung. Und er so, nee, glaubt ihr das schon? Und dann gehen wir jetzt mal in den Kreißsaal. Und der Weg zum Kreißsaal hat sich unendlich lang gezogen, weil ich auf dem Krankenhausflur an jeder Nische zu einem Patientenzimmer stehen bleiben musste, atmen musste, mich festhalten musste, weil ich auch schon totales Bedürfnis hatte, diese Wehen zu vertönen, aber ich wollte das nicht auf dem Krankenhausflur. Ich wollte nicht den anderen Patienten und Angehörigen, total doof gedacht, oder auch meinen Arbeitskollegen, das sage ich mal, antun und bin dann nachher auf den Flur Richtung Kreißsaal. Der Kreißsaal liegt hinter noch anderen Untersuchungszimmern. Und da wusste ich, dass da keiner war und musste ab dem auch direkt vertönen. Und ich habe wirklich viel vertönt und auch laut. Aber das war so gerade das Einzige, was mir einfach geholfen hat. Und dann sind wir auf jeden Fall in den Kreißsaal. Und da sagte auch die Heber, okay, das hört sich jetzt aber schon ganz anders an. Wir machen nochmal ein CTG. Und wenn du möchtest, das musst du aber selber entscheiden, würde ich auch einmal nachschauen, ob sich das alles schon auf deinen Muttermund ausgewirkt hat. Und da muss ich wirklich sagen, das fand ich total toll von der Hebamme, weil die mir total viel Zeit gegeben hat, überhaupt in der Situation erstmal anzukommen. Also die hat mir auch ständig gesagt, du mach ganz in Ruhe, nimm jede Wehe wahr oder auch, ich habe das ja gelernt in Hypnobirthing als Welle Und ich konnte das auch immer so visualisieren. Und ja, tatsächlich hat sie mich erstmal ankommen lassen und dann haben wir noch ein CTG geschrieben. Da sagt sie auch, du siehst es ja selber, du hast auf jeden Fall Geburtswehen. Und auch alle 2 Minuten, sagt sie, und die auch sehr deutlich. Sie glaubt nicht, dass das noch lange dauert. Und sie hatte dann auch nachgefühlt nach dem Muttermund und der war dann bei 3 oder 4 Zentimeter. Und sie sagte, ich weiß, dass du in die Badewanne möchtest. Möchtest du jetzt? Weil ich mir persönlich auch in der Schwangerschaft oft eine Badewanne gegönnt habe, weil ich das tat mir einfach gut. Ich habe mich immer so ein bisschen schwerelos gefühlt und der Körper wird ja auch schwerer während einer Schwangerschaft. Und dann bin ich in diese Badewanne rein und diese Wehen wurden immer schlimmer. Dass ich irgendwann nach einer Stunde, glaube ich, also die Zeit habe ich da so ein bisschen vergessen, aber das war das, was mein Mann gesagt hat, ihn angeguckt und gesagt habe, ich muss hier raus, ich kann das nicht ertragen. Und das hätte ich vorher niemals gedacht. Ich hatte mir nämlich eigentlich eine Geburt gewünscht in der Badewanne oder unter Wasser halt, aber es ging nicht, ich konnte das nicht da drin aushalten. Für mich waren wirklich in Bewegung diese Wehen deutlich erträglicher. Und somit war ich dann, das war eigentlich sehr schön, haben dann um 22 Uhr haben die Hebammen dann gewechselt und die Hebamme zur Nachtschicht kam. Es war halt nur eine Hebamme. Es war ein relativ kleiner Kreissaal mit 3 Kreissälen. Und ich war aber komplett alleine mit der Hebamme und meinem Mann. Und das war eine sehr schöne und intime Situation. Und sie sagte dann auch, sie stellte sich dann vor und sagte auch, wir machen das in deinem Tempo. Du machst das super, mach einfach weiter. Und wenn du was brauchst, melde dich. Soll ich bei dir bleiben oder soll ich bei euch bleiben oder soll ich mich im Hintergrund halten? Und das fand ich von ihr sehr toll. Und ich habe gesagt, nee, ich glaube, ich möchte im Moment mit meinem Mann ganz gerne alleine sein. Wir würden uns dann melden. Und die war wirklich total im Hintergrund. Und dann gegen, ich glaube, 22 Uhr oder 23 Uhr müsste das gewesen sein, kam sie dann einmal rein und sagte, du hörst dich vom Tönen her total anders an. Ist dir das aufgefallen? Ich so, keine Ahnung. Ich war so in einem Tunnel, so fokussiert und habe auch wirklich ja jede Wehe als Welle wahrgenommen, habe alles visualisiert. Also jedes Mal gedacht, es kommt jetzt, das Meer kommt auf mich zu, es zieht sich wieder zurück. Und dadurch war das so erträglich. Also ich habe wohl Schmerzen verspürt. Ich kann nicht sagen, dass ich schmerzfrei war, aber es war für mich total machbar und greifbar. Und das hat mir so ein schönes, bestärkendes Gefühl gegeben. Und sie fragte dann halt nochmal, ob es für mich in Ordnung wäre, dass sie nochmal nach dem Muttermund tasten würde, weil ich halt so anders tönen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, das können wir gerne machen. Aber ich hätte eine Bedingung, ich habe keine Lust mehr auf ein CTG. Weil die andere Hebamme vorher hatte, ich wusste das nicht, dass es auch diese CTG-Patches gibt ohne Kabel. Mhm. Das war mir nicht bewusst. Und sie hat dann gesagt, pass auf, wir gehen einen Kompromiss ein. Wir haben hier noch welche, die kannst du einfach so auf dem Bauch haben mit deinem Gurt. Weil ich dich halt öfters überwachen muss durch diese Einleitungstabletten und dadurch, dass im letzten CTG dein Kind eher schläfrig war, wäre ihr das wichtig. Ich könnte das halt weiter ablehnen, aber ihr wäre das wichtig. Und wenn das okay wäre für mich, dann würde sie mir halt dieses kabellose CTG dran machen. Und damit war okay, gar kein Problem. Ich konnte mich ja dadurch frei bewegen. Und ja, dann hat sie tatsächlich nochmal nach dem Muttermund getastet und dann sagte sie, wow, Ina, mega. Du bist bei 8 Zentimeter, du machst das so toll, du willst hier gar nichts von mir. Ich merke nur durch dein Tönen, dass ihr da seid. Sagt sie, Respekt, wie du das machst als Erstgebärende. Und das hat mir so Kraft gegeben, dass ich gedacht habe, ja, du schaffst das. Du schaffst das wirklich so, wie du das die ganze Zeit visualisiert hast und dein Mann ist da und es wird alles gut. Und da merkte ich dann aber, dass die Wehen ja nochmal anders wurden und ich das aber noch ja sehr deutlich vertönt habe, aber noch gut aushalten konnte durch ständige Positionswechsel. Also entweder ich stand an der Fensterbank oder auch viel im Vierfüßlerstand oder Ich hing am Seil oder bei meinem Mann in der Arme. Der hatte auch eine Playlist vorher fertig gemacht mit unseren Hochzeitsliedern und mit der Band, die wir so gerne hören und so. Und dass wir dann teilweise echt so ein bisschen geschunkelt haben oder ich auch in den Wehenpausen mal mitgesungen habe. Es war echt, es war richtig schön. Und ja, dann sagte sie nachher nochmal, alles gut, fragte die Hebamme noch. Und ich so, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre doch ganz schön, wenn du jetzt dazu kommst. Und sagt sie, ja, ist gar kein Problem, natürlich komme ich dazu. Ich so, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mitpressen muss. Also, dass das, es zieht mich alles so nach unten und zieht sich so zusammen, es ist irgendwas anders. Und dann sagte sie, ja, es kann wohl sein, dass du jetzt tatsächlich dein Muttermund ja geburtsreif ist und dass wir jetzt, dass du wirklich nicht mehr weit entfernt von deinem Sohn bist. Und das war so mit 24 Uhr, meine ich. Da habe ich tatsächlich gestern nochmal meinen Mann zugefragt. Er meinte auch, dass ich dann bei 10 Zentimeter gewesen wäre. Und da sagte sie, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du mitschieben oder was auch immer möchtest, dann mach das. Ich bleibe jetzt einfach hier und wir gucken, was dein Körper uns entgegenbringt und dann handeln wir danach. Ja, und dann wirklich in allen möglichen Positionen und es zog sich und es zog sich und ich musste teilweise mitpressen und dann irgendwann habe ich dann, weiß ich noch selber, auf die Uhr geguckt und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Also irgendwie, es geht hier nichts, es geht nichts voran und ich höre nichts mehr, dass irgendwie sich was anders aussieht oder ne. Ja, und dann sagte die Hebamme, wenn es okay ist, dann leg dich bitte noch mal einmal hin. Auf den Rücken ging gar nicht, konnte ich nicht liegen. Und dann haben wir das auf Seite gemacht und sie hat einmal geguckt und sagte, du, pass mal auf, der dreht sich mit dem Köpfchen nicht richtig ins Becken ein. Also man sieht schon ein bisschen vom Kopf, aber sobald du nicht mehr mitschiebst aktiv, zieht er sich wieder zurück. Der muss irgendwo mit festhängen. Und du bist so dermaßen verkrampft von deiner Beckenbodenmuskulatur. Also du hast so eine harte Beckenbodenmuskulatur, dass der vielleicht auch gar nicht über diese Schwelle kommt. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn jetzt die Lösung? Weil ich kann halt einfach nicht mehr. Und dann sagte sie, ich weiß, du willst das nicht hören, weil ich das immer von vorhinein gesagt habe, dass ich keine PDA möchte. Und dann sagte sie, sie würde mir aber tatsächlich jetzt empfehlen, eine PDA zu nehmen zu diesem Zeitpunkt, einfach um mich entspannen zu können. Ne, also dass wir dann so eine PDA machen, dass ich noch laufen kann, aber dass ich mich einfach ein bisschen mehr entspannen kann, um meinem Beckenboden auch die Spannung halt rauszunehmen. Ja, und ich habe mich dann, glaube ich, bestimmt noch eine Viertelstunde, 20 Minuten dagegen gewehrt, habe aber selber gemerkt, irgendwie geht es hier nicht voran und das, ich wurde dann innerlich so ein bisschen unruhig und war von mir selber auch so ein bisschen genervt. Und dann habe ich meinen Mann auch nur angeguckt und dann sagte er, ich glaube, du verlierst gerade deinen Fokus, behalte ihn bei und das hast du so toll gemacht bisher. Und ja, wenn du einfach mal ein bisschen Entspannung brauchst, dann sagt er, es ist nicht schlimm, du kannst die PDA nehmen. Probier es einfach, du musst es aber selber wissen. Und ja, dann habe ich mich natürlich dazu entschieden und habe gesagt, gut, dann nehmen wir die PDA. Ja, und das hat dann unfassbar lange gedauert, bis die dann mal lag und saß. Und da musste ich da auch noch verschiedene Positionen ausprobieren, damit die sich da irgendwie richtig wirkt, die PDA. Und dann habe ich mit einem Mal richtig gemerkt, okay, du hast jetzt eine Wehe, du merkst die, weil das war immer meine größte Angst, dass ich die Wehen nicht mehr spüren kann. Und das wollte ich ja, ich wollte das ja, ne, alles spüren. Und dass ich dann nachher doch noch irgendwann im OP lande für einen Kaiserschnitt. Ja, auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich die PDA ja bekommen und mir ging es deutlich besser. Ich musste nur noch während der Wehen wirklich mal mitschieben und vertönen. Aber dazwischen bin ich wirklich immer mal wieder kurz so für 30, 40 Sekunden weggenickt. Und dann war ich auch im Vierfüßlerstand nochmal, dann hat auch die Hebamme nochmal nachgetastet und dann ist auch die Fruchtblase geplatzt und dann sagte sie so, dann habe ich nur gesagt, boah, das hat sich jetzt echt angefühlt, als wäre da noch ein Stück nach unten gerutscht. Es ist deutlich Druck weg. Und dann sagte sie so, ja, man kann auch das Köpfchen schon sehen. Das war für mich so, boah, dann hast du alles richtig entschieden, alles gut. Und ja, dann habe ich mitgepresst und mein Mann sagte auch, den habe ich immer wieder gefragt, ich so, siehst du das Köpfchen wirklich? Ne? Ich hatte irgendwie so, nicht, dass die Hebamme zu mir sagt, da ist das Köpfchen schon, nur um mich zu motivieren. Deswegen hatte ich ihn immer noch so ein bisschen als Backup. Und er so, nee, der, ich glaube, der wird blond. Und das war für mich total, ja, total das Highlight. Und das muss so mit 3:30 Uhr gewesen sein. Und dann sagte sie irgendwann, du, also irgendwie, du schiebst ihn raus, aber er zieht sich trotzdem, trotz dass die Fruchtblase geplatzt ist, dass dein Beckenboden jetzt total entspannt ist, immer wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, ja, das soll jetzt was heißen, was ist jetzt der nächste Schritt? Ich brauche jetzt Klarheit. Und dann sagte sie, du, ich würde noch mal gerne den Arzt einfach dazu holen, dass der noch mal schaut, ob der vielleicht von oben auf dem Bauch noch mal ein bisschen mitdrückt. Und das war auch so eine Sache, da habe ich gedacht, nein, auf gar keinen Fall. Also der wird kommen, wenn er mit seinem Köpfchen schon da immer mal wieder draußen ist, dann kennt er den Weg, ja, so habe ich gedacht, da muss man ihm einfach noch ein bisschen Zeit geben. Und habe mich dann gegen den Arzt entschieden und dann haben wir weitergemacht auch. Ich habe viel gestanden oder auch bei meinem Mann angelehnt in der Hocke und was ich nicht alles gemacht habe, dann merkte ich, dass die PDA immer mehr wirkte und irgendwie meine Füße und Beine so ein bisschen taub wurden. Und die Hebamme sagte, ab dem Zeitpunkt, wenn ich das merke, dürfte ich nicht mehr aufstehen. Nicht, dass ich halt umfalle. Und ich habe dann einfach gesagt, gut, davon sagst du jetzt einfach nichts. Ich weiß, das oder ist keine empfehlenswerte Entscheidung, aber ich wollte laufen und ich wollte stehen. Also bin ich dann am Bett gestanden und immer wieder, wenn ich die Wehe merkte, mit in die Hocke gegangen, um ihm einfach mit der Schwerkraft nochmal so den Weg zu zeigen. Und obwohl ich, also ich habe zu dem Zeitpunkt gar keine Kraft mehr in den Beinen gehabt und habe mich dann wieder aufs Bett gelegt, weil ich gemerkt habe, jetzt wird es ein bisschen mit den Beinen, komm, leg dich hin. Hab mich hingelegt und dann sagte sie so, es tut mir leid, aber ich muss jetzt mal wirklich den Arzt dazu holen. Ich so, ja, dann mach, weil ich war auch fertig. Ich habe gedacht, gut, um 12 Uhr sagt sie zu dir, der Muttermund ist offen und der Kleine kann jetzt kommen und irgendwie geht hier nichts voran. Und da weiß ich, ab da war es für mich nur noch total schleierhaft. Mein Mann stand, ich lag auf dem Rücken, mein Mann stand links von mir, die Hebamme rechts, so halb vor mir. Und dann guckte sie mich an und sagte, Ina, puste mal, press nicht, puste einfach. Und ja, untenrum fühlte sich alles komplett anders an auf einmal. Es hat total, das weiß ich noch, total gebrannt. Und habe ich dann, was ist das denn jetzt? Was macht sie denn da? Ne? Und dann habe ich auch gesagt, habe ich sie auch gefragt, was mache ich denn da? Oder was machst du da? Und dann sagte sie, du, das Köpfchen ist draußen. Ich habe das gar nicht für mich visualisiert in dem Moment. Und da habe ich meinen Mann angeguckt, ich so, wie? Und dann habe ich nochmal mitgeschoben und dann guckte er mich an und ihm liefen ganz leise, ohne irgendwelche Worte, die Tränen runter. Und habe ich gesagt, warum weinst du denn jetzt? Weil ich das gar nicht in dem Moment packen konnte. Und dann sagt er, ist da. Und ich so, wie, der ist da? Das kann doch jetzt nicht das gewesen sein. Und ja, tatsächlich, da war er geboren, wurde mir auf den Bauch gelegt und ich war total immer noch in meinem Fokus drin, habe gedacht, wie, da wollte doch jetzt noch der Arzt kommen und ich hatte gar nicht am Anfang diese übermannenden Gefühle. Also für mich war das einfach so surreal, weil ja vorher gesagt wurde, der Arzt muss jetzt kommen, sonst schaffen wir es nicht. Und dann auf einmal kommt er doch von alleine. Ja, und genau in dem Moment kam der Arzt dann auch und er sagte, ach schön, dann ist er ja schon geboren. Dann gucke ich mal gleich nach den eventuellen Geburtsverletzungen. Herzlichen Glückwunsch. Und da war dann für mich, okay, da bin ich dann selber auch angekommen, dass ich jetzt es wirklich alleine geschafft habe, ja, mit Hebamme und Ehemann, aber trotzdem, ich habe es geschafft, das Kind zur Welt zu bringen. Und ja, dann war er da. Und das war 4:50 Uhr. Also ich habe, wie gesagt, da irgendwann, als sie sagte, der Arzt muss kommen, da gar nicht mehr dran geglaubt. Ich habe in meinem Kopf war, okay, wenn der Arzt kommt, was machen? Dann, der drückt auf den Bauch, der holt da irgendwas aus dem Schrank, das irgendwie eine Zange oder so. Das, ne? Und dann sagte sie halt wirklich, puste mal. Und ich habe gedacht, was soll ich denn jetzt hier pusten? Ne? Aber das war wohl so effektiv, dass er dann doch die Kurve gekriegt hat. Man hat es nachher ein bisschen an seinem Köpfchen gesehen. Er muss wohl irgendwo mit seinem Hinterkopf ja wirklich ein bisschen festgesteckt haben, weil er da so ein leichtes Hämatom hatte. Aber ja, dann war er da und es war eigentlich ja echt schön, obwohl es sich ein bisschen anders anhört.
Ja, auch im Interesse der Zeit, wie lange wart ihr im Krankenhaus und wie hat das Stillen geklappt?
Ja, also tatsächlich waren wir 4 oder 5 Tage im Krankenhaus, weil es mit dem Stillen eigentlich so gar nicht geklappt hat. Ich habe mich aber auch nicht wirklich groß darauf vorbereitet. Meine Hebamme sagte zu mir, Ina, das klappt schon mit dem Stillen. Du musst dir da keine Gedanken machen. Der Kleine kann das, du kannst das. Ja, im Endeffekt machen wir es ganz kurz. Ich habe, bevor ich das Krankenhaus verlassen habe, abgestillt, weil ich dementsprechend überfordert war. Ich habe mich nicht mehr meinem Körper, ja, ich habe mich einfach nur benutzt gefühlt irgendwie. Jeder zog an mir rum, jeder hatte meine Brust in der Hand. Das ist auch wirklich nicht schön gelaufen, muss ich auch ehrlich sagen. Es war auch immer so, ich brauchte lange Zeit, um das aufzuarbeiten. Dann bin ich aber nach Hause und da sagte meine Hebamme zu mir, Ina, dein Mann fährt jetzt los und holt jetzt erstmal eine Pumpe und weil ich auch massivsten Milchanschuss hatte, dass sie sagte, pump das erstmal ab, dass du Erleichterung kriegst, dass du nicht mehr solche Schmerzen hast und dann schauen wir mal, was wir machen, weil ich habe das Gefühl, dass du damit nicht einverstanden bist, abgestillt zu haben. Und ich habe vorher immer zu mir gesagt, Ina, entweder es klappt mit dem Stillen oder es klappt nicht, es ist, jeder Weg ist in Ordnung. Ja, und tatsächlich habe ich dann abgepumpt und der Kleine hat dann meine Milch erstmal so circa 3 bis 4 Wochen, wo mein Mann auch noch in Elternzeit war, über die Flasche bekommen, weil ich gemerkt habe, ich brauche für dieses Stillen einfach totale Ruhe. Und ja, dann habe ich immer mal wieder, wo mein Mann dann arbeiten war, weil ich dann ja mit dem Kleinen alleine zu Hause war, einfach für mich die ruhige Minute, sage ich mal, oder so gefunden. Und dann haben wir tatsächlich eine wundervolle Stillbeziehung aufgebaut gehabt. Ich konnte jetzt im Endeffekt, habe ich jetzt 5, 5,5 Monate den kleinen Mann voll gestillt. Das hat wunderbar geklappt. Ich habe nachher überall, an jedem Zeitpunkt gestillt. Also so schön hätte ich es mir nicht vorgestellt. Es war für mich nachher das Normalste der Welt. Und ja, es war sehr, sehr schwierig, sehr holperig. Und die erste Zeit des Stillens war wirklich schrecklich. Das würde aber jetzt hier zu viel ausschweifen. Aber ja, ich bin da sehr, sehr stolz drauf, dass ich es doch noch geschafft habe, ihn zu stillen und das auch so positiv in Erinnerung behalten kann.
Oh, das klingt total schön und es ist auch ein super Schlusswort. Vielen lieben Dank, Ina, dass du uns auf diese sehr spannende Geburtsreise mitgenommen hast und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich das erzählen durfte und ja, Dankeschön und auch für dich alles Gute.
Dankeschön.
Das war die heutige Geburtsgeschichte von Ina. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar spannende und nützliche Informationen mitnehmen. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn du den Podcast unterstützt. Das kannst du zum einen tun auf buymeacoffee.com/geburt und mich dort auf einen virtuellen Kaffee einladen. Oder die einfachste Möglichkeit ist, den Podcast einfach mit deinen Freunden, Bekannten, mit deiner Familie zu teilen, ihn in deiner Podcast-App zu abonnieren und eine Sternebewertung zu hinterlassen oder bei Apple Podcasts gerne auch 2, 3 Sätze dazu schreiben, warum du den Podcast gerne hörst. Vielen Dank und bis nächste Woche.